Vielen Dank. Schön, dass ihr hier seid. Wir reden heute über Zeus, ein Embedded-Betriebssystem in reinem Rust. Und wir fangen einfach direkt an. Es war einmal, Xos und ich saßen beim Bier da, es war kurz vor Covid, und wir wollten ein sicheres Embedded OS bauen und kamen zu dem Schluss, dass wir keinen POSIX benutzen sollten. Wir wollten, dass es Speichersicherheit bietet, also es in reinem Rust schreiben. Und wir dachten, es wäre auch gut, wenn wir einen hardwareseitigen Speicherschutz hätten, aber wie würde man das machen? Weil Techniken wie Cherry waren damals noch nicht wirklich reif und alles, was es gab, war proprietär. Also dachten wir, okay, vielleicht nehmen wir einfach eine MMU, eine Memory Management Unit. Die sind 1960ern schon erfunden worden, super alt. Also hier solche Computer, die man in Museen vielleicht sehen würde, haben die drin. Und die bieten eine Page-Level-Schutz von Speicher an. Wird für Hypervisoren verwendet, also ziemlich gute Idee. Sie waren in CPUs seit relativ langer Zeit integriert. Also der 80386 von Intel hatte das 1985 schon. Und ihr seht hier auch, dass es nicht besonders viel Platz auf dem DAI einnimmt. Der 68030 hat 1987 integriert. Und auch hier seht ihr auch, wie groß es auf dem DAI ist. Also können wir einfach überall MMUs reinstecken. Die sind in vielen Chips drin, die meisten Betriebssysteme unterstützen das. Der Markt erwartet, dass Betriebssysteme solche Speichersicherheit bieten. Und naja, leider nicht. Denn nach dem großen Aufstieg von IoT und Embedded Computing gab es ja plötzlich überall günstige eingebettete Computer. Das heißt, die am weitesten verbreiteten Architekturen waren die Cortex-A und die Cortex-M-Linie. Könnt ihr hier sehen. Der Cortex-A wurde dann zu den größeren ARM-Maschinen, die wir heute kennen, und die anderen, Cortex-M, bleibt relativ klein. Die waren extrem erfolgreich. Ihr habt wahrscheinlich mehrere solcher Geräte in eurem Leben besessen. Es wurden über 10 Milliarden davon ausgeliefert. Ob das jetzt der Game Boy Advance ist oder der iPod oder irgendwelche Nokia-Telefone. Also das ist das, was ARM groß gemacht hat, von einem kleinen Anspieler zum Weltruhm. Die fokussierten sich wirklich auf günstige Embedded-Anwendungen, also Dinge, die nur ein paar Kilobyte RAM hatten, vielleicht ein paar Dutzend Kilobyte. Also nicht wirklich viel Platz für die Entwicklung. Und das ist dann das, was die heutige Cortex-M-Produktlinie wurde. Es gab dann aber auch einen neuen Zyklus von einfach schlechter Speichersicherheit. Die Embedded-CPUs waren so klein, dass sie das nicht konnten. Das heißt, die Betriebssysteme erwarteten das auch nicht. Und dem Markt war es egal, weil für die war es günstig. Und dann kann das halt abstürzen, dann kann das gehackt werden. Das ist egal. Die Frage ist also, können wir aus diesem Kreislauf irgendwie ausbrechen? Das Problem ist, ihr könnt kein Betriebssystem installieren, das es nicht gibt. Wenn ihr ein Betriebssystem schreiben wollt, dann geht es nicht, weil es die CPU dafür nicht gibt. Und es wird keine CPU dafür hergestellt, wenn der Markt danach nicht verlangt. Also das Problem ist, sind wir dann einfach auf ewig unsicher? Ist das einfach, wie es ist, und es ändert sich nie? Na, wir dachten vielleicht, wenn wir fragen, kriegen wir vielleicht noch was. Die MMU braucht nicht viel Platz. Vielleicht können wir die einfach da irgendwo reinpacken. Wenn ihr hier diesen System-on-Chip seht, das ist ein RPCM. Und da in der Ecke ist der CPU-Kern. Wenn ihr jetzt die MMU nehmt und das da reinschiebt, das ist einfach ein sehr kleiner Teil von der gesamten Silikonfläche. Also kann man ja mal fragen, ne? Es ist alt, es gibt keine Patente drauf, es ist ein paar Prozent Fläche, es kostet nur ein paar Pfennig. Und wir wissen halt, dass es funktioniert, das ist getestet. Aber nein, das Problem ist, ARM erlaubt nicht, dass MMUs aufpassen. Denn ARM verlangt eine sogenannte Linux-Steuer. Der Linux-Kernel, also Android, braucht eine MMU, um zu laufen. Der Cortex-A hat eine MMU, der Cortex-M hat es nicht. Und ARM verlangt dann viel mehr Geld für die Cortex-A-Architektur, sowohl upfront als auch als Lizenzgebühren, halt zu den Cortex-M. Und um diese Profite zu schützen, wollen sie nicht, dass die Cortex-M MMUs bekommen. Sonst könntest du einfach einen günstigeren Cortex-M kaufen und deine Anwendung darauf portieren. Sie wollen, dass du das für diese Anwendung, diese Linux-Steuer bezahlst. Und deshalb werden die Cortex-M nie eine MMU haben. Und klar, es gibt eine proprietäre Lösung dafür. Kann man auch dafür bezahlen. Manche freie Betriebssysteme unterstützen das auch, aber natürlich unterstützt es nur Armspositionen im Markt und führt zu Vendor-Lock-In. Also Armsposition ist, du kannst Sicherheit haben, aber nur wenn du dafür bezahlst und sonst nicht. Und ja, wir bauen gleichzeitig halt unseren Vault aus. Jetzt bin ich aber alt und stur. Ich erinnere mich an Internet vor der DMCA. Ich erinnere mich an Hardware vor ARM. Und ich wurde näher an diesen Maschinen, die ihr hier links seht, geboren, diesen Museums-Großcomputern, als diesen Game Boy Advanced. Und das heißt, früher, als alles noch gut war in meinen Tagen, hatten wir MMUs. Das heißt, die Open-Source-Community ist stark. Wir haben eine offene Architekturspezifikation an RISC-V. Und die ist halt FPGA-freundlich. Es gibt ein fertiges Tape-Out, die ist konfigurierbar mit MMU. Also dachten wir uns, wir bauen uns eine FPGA-basierte System-on-Chip mit einer MMU. Hier markiert in dem Diagramm, sind ein paar andere Peripherals dabei. Und sagten uns, okay, Schritt 1, wir haben jetzt ein System-on-Chip-CPU mit einer MMU. Jetzt müssen wir also ein Betriebssystem darauf ausführen, das eine MMU braucht. Ah, warte, Moment, wie wir uns erinnern, die existieren noch nicht. Also bin ich zu SOPS gegangen und sagte, hey, ich habe zwei Worte für dich, Rust und MMU, lass uns das bauen. Und dann malten wir den Rest der Eule, er hat SUS erfunden.
Thanks, Bunny.
Gut, danke schön. Ja, also wir haben jetzt eine MMU. Was ist eine MMU? Aber die Sache ist, es gibt verschiedene Arten von MMUs. Also müssen wir erstmal definieren, was wir überhaupt jetzt für ein Problem haben. Was soll unsere MMU können? Und unsere MMU soll den gesamten Adressraum verwalten können. Es gibt manche Chips, die haben eine MMU, die dann nur einen Teil des Speichers, wie zum Beispiel nur den Flash, verwalten können. Aber wir wollen in der Lage sein, den gesamten Speicher verwalten können. Und wir wollen das auf Page-Size machen können, also nicht auf individuellen Bytes oder irgendwie sowas, sondern halt auf den 4K-Größen-Pages. Und wir wollen dabei Multilevel-Page-Tables haben, damit wir nicht ein Page-Table für den gesamten Speicher haben müssen, sondern das irgendwie granular machen können. Wir wollen Prozesse isolieren können, sodass ein Prozess in der Lage sein muss, nicht erlaubt sein muss, da irgendwie seinen eigenen Page-Table zu bearbeiten, sondern wenn der Prozess auf Speicher zugreift, dass er nicht darf, dann soll es eine Exception praktisch geben. Und wir wollen schnell in der Lage sein, zwischen diesen Prozessen hin und her wechseln können, so schnell wie möglich. Genau, also um das irgendwie grafisch darzustellen, das hier ist der physische Speicher und wir wollen den irgendwie so aufteilen, mit jedem von diesen Quadraten 4000 Bytes sind und wir wollen jetzt sagen können, welche dieser 4000 Bytes für welchen Prozess verfügbar sind und das sieht dann irgendwie so aus, links haben wir den virtuellen Speicher für einen Prozess und jeder einzelne Quadrat da drin soll praktisch mit der MMU in ein anderes Quadrat im physischen Speicher gemappt werden soll. Und in RISC-V funktioniert das eben mit einem Hardware-Register, dem SRTP-Register. Und dann haben wir eine gesamte Page nur voll mit so Page-Descriptors. Und dann kann man eben verschiedene Prozesse haben, die auf diesem System laufen und links auch noch den Kernel daneben. Aber diese ganzen Prozesse sind dann eben alle an der gleichen Adresse gemappt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Compilern und Linkern gearbeitet habt. Aber alle diese Prozesse sind an der gleichen Adresse gelinkt, weil sie alle voneinander isoliert sind. Genau, man kann das irgendwie mit einem Hypervisor sich vorstellen. Aber tatsächlich können diese Prozesse alle überhaupt nicht miteinander kommunizieren, weil sie keinen Zugriff auf den Prozess irgendeines anderen Speichers haben. Und selbst der Kernel kann nicht auf den Speicher der Prozesse zugreifen, ohne dass er deren Page-Table bearbeitet. Also alles praktisch seine eigene Blase, jede Blase ist vollständig isoliert. Das kann man sich jetzt also irgendwie vorstellen wie so Inseln, die alle nicht miteinander reden können. Und wir müssen jetzt irgendwie in der Lage sein, diese im Meer isolierten Inseln kommunizieren lassen. Ne? Wie macht man das? Das macht man mit Message Passing, also Nachrichtenaustausch. Ganz einfach gesagt ist das, wenn man irgendwie eine Quelle A hat und die kann eine Nachricht senden an Ziel B. Und diese Nachricht sagt uns eigentlich überhaupt nichts darüber, wie wir jetzt hier Message Passing machen wollen. Also müssen wir erstmal definieren, was wir hier jetzt wollen. Was enthalten diese Messages, die wir hin und her schicken? Wie empfängt man eine? Ist das irgendwie einseitig oder ist das Senden und Empfangen? Und wie funktionieren dann Antworten? Also müssen wir uns mal überlegen, was wollen wir hier jetzt eigentlich? Das erste Ziel ist, dass wir in der Lage sein wollen, Skalare zu senden. Das bedeutet, wir haben irgendwie einen Sender und da senden wir dann jetzt einen Integer, also eine Ganzzahl. Und dann soll das auf der anderen Seite irgendwie rauskommen. Gut, das ist das Erste, was wir machen wollen. Und vielleicht wollen wir auch irgendwie Speicher hin und her schicken. Also ein Prozess hat irgendwie so ein Array, da stehen 10 Dinge drin, vielleicht 10 Bytes. Und können wir jetzt diesen Array über unser Message-Passing-System auf die andere Seite senden? Und dann, vielleicht kann man auf der anderen Seite dieses Array bearbeiten und auch wieder zurückschicken. Das wäre irgendwie cool, ne? Und tatsächlich können wir das machen. Denn wir haben ja die MMU. Solange unser Array die Größe einer Page hat und Page-aligned ist, können wir einfach diese Page aus dem einen Prozess rausbauen und dann in den anderen Prozess reinmachen. Und dann, wenn wir fertig sind, können wir es wieder zurücksenden. Und das klingt aber auch gefährlich, ne? Ist irgend sowas wie seinen eigenen Stack abkoppeln und woanders ankoppeln, das klingt irgendwie falsch. Was ist, wenn Dinge schiefgehen? Und vielleicht haben ja einige von euch hier Rust verwendet. Und genau dafür haben wir eben Rust. Genau. Die Hauptregel von Rust ist, dass jedes Stück Datum kann nur einen sogenannten Owner haben. Genau, dieses Mutable XOR Shared System gibt es halt in Rust. Also Dinge sind entweder bearbeitbar oder sie sind irgendwie geteilt. Aber wenn sie halt geteilt sind, dann kann man sie nicht bearbeiten. Und aus diesen Regeln leiten sich diese folgenden Motive ab, die in Rust sehr häufig sind. Es gibt Dinge, die man entweder besitzt, oder sie sind geborrowed, oder sie sind mutably geborrowed. Die erste Funktion nimmt einen String, aber da dieser String geowned ist, ist der danach nicht mehr verfügbar für die Funktion, die Move aufgerufen hat. Beim zweiten haben wir eine sogenannte Shared Reference. Und diese wird read-only geteilt, bedeutet, beide haben noch Zugriff, aber man kann sie halt nicht mehr bearbeiten. Und im dritten hat man eine mutable reference und diese wird halt praktisch an die Funktion gesendet, die kann diese bearbeiten, aber kein anderer hat Zugriff, bis die Funktion vorbei ist. Und das gibt es irgendwie sehr häufig. Hier sehen wir das nochmal mit associated functions. Entschuldigung. Und bei Closures ist das so ähnlich. Da gibt es fn1s, fn und fnmute, die auch diese drei Dinge wieder sind. Und wenn wir das jetzt grafisch darstellen wollen, ist dann, wenn wir eine Nachricht aus dem einen Prozess in den anderen senden wollen, dann können wir, wie gesagt, einfach hingehen und das links abkoppeln und rechts im Zielprozess dann wieder ankoppeln. Genau, also links wird dieser Speicher nicht mehr verfügbar. So lange, bis der Speicher in B, der Prozess B es wieder zurückgibt an Prozess A. Genau. Und was das praktisch tut, ist, dass unsere Memory Management Unit die Regeln von Rust auf der Hardware enforced. Genau, also wenn ihr euch erinnert, es gab hier diese, was die Hardware tut, und da gab es eben Bits, die uns sagen, was wir tun können, irgendwie lesen, schreiben, ausführen. Und um das jetzt hin und her zu schieben, müssen wir einfach nur dieses Valid-Bit bearbeiten. Und wenn es jetzt irgendwie ein Read-Only-Borrow ist, dann müssen wir einfach nur das Write-Bit deaktivieren. Und das sorgt dann dafür, dass die Hardware eben sicherstellt, dass Writes verboten sind und damit praktisch die Rust-Semantik auf der Hardware-Ebene enforced wird. Genau, das ist das Nette an Microcontrollers. In einem Microcontroller sind die ganzen Peripheriegeräte, die es gibt, zum Beispiel der Timer oder sowas, sind einfach nur in den Speicher gemappt. Das bedeutet dann auch, dass diese ganzen Peripheriegeräte jeweils von nur einem Speicher, einem Prozess zu jeder Zeit bearbeitet werden können. Und das ist irgendwie ganz nett. Gut, dann wollen wir jetzt über die grundlegende Nachrichtarchitektur, die Message Architecture, reden. Unsere Inspiration ist von HelenOS, Solaris oder QNX. Mir wurde gesagt, das sei sehr ähnlich zu diesen. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen irgendwie eine Art Server. Und wir haben uns entschieden, dass das Beste ist, wenn wir Serveradressen haben, die 128 Bits groß sind. Also entweder, wenn du dich mit einem Server connecten willst, musst du halt diese 128-Bit-Wert kennen. Also das ist dann well-known. Oder es ist auch möglich, dass du da einen zufälligen 128-Bit-Wert generiertest und dann kannst du dich irgendwie damit mit dem Server verbinden. Und ich mag das wirklich, diese 128-Bit zufällige Wert, weil von einer Sicherheitsperspektive bedeutet das, dass man diese Services praktisch verstecken kann, weil um die zu entdecken, müsste man eben diesen 128-Bit-Wert erraten und das ist halt sehr schwer. Also sicherheitstechnisch ist das auch cool. Gut. Also 128-Bit für den Servername und das sind halt 16 Characters und dann kann man einfach diese Funktion create-server aufrufen mit einem 16 Zeichen langen String und dann haben wir einen Server. Wenn es den Server schon gibt, dann gibt es einen Fehler. Naja. Gut, dann können wir das nach Receive Message geben und dann bekommen wir da die Message raus. Und so sieht das konzeptuell aus. Die tatsächliche Implementierung ist ein bisschen anders, aber Detailfragen. Gut, man erstellt den Server, dann empfängt man die Nachrichten. So einfach ist das. Genau, wenn wir der Client sind, dann connecten wir uns zu einem Server. Mit der Adresse eben. Wenn es diesen Server nicht gibt, dann wird der Thread blockiert, solange bis dieser Server erstellt wird. Und das ist gut, weil während das System startet, ist es nicht ganz so wichtig, in welcher Reihenfolge man alles tut, weil wenn etwas zu früh startet, dann wartet das einfach, bis der Server da ist. Also zum Beispiel, wenn ihr einen Server habt, der Printing implementiert, also printf, und der Client sich connectet, dann blockiert der Client halt, bis der Server tatsächlich gestartet ist. Gut. Um dann eine Nachricht zu senden, haben wir eben die Scalar-Message-Funktion, die wir dann so, wie das hier auf den Slides gezeigt ist, aufrufen. Es gibt Scalar-Message eben für Zahlen, es gibt Lend-Message und damit kann man eben Speicher hin und her schicken. Und daher bekommt man eben die verschiedenen Nachrichtentypen, die eben diese Rust-Motive widerspiegeln. Für Move können wir entweder Speicher senden, was bedeutet, er wird in einem Prozess abgekoppelt und ihn einfach in den anderen Prozess ankoppelt. Das bedeutet aber, dieser Speicher ist jetzt weg und beim anderen Prozess und ich habe damit erstmal nichts mehr zu tun für die längste Zeit. Genau, wir können auch, wenn wir nur Zahlen senden wollen, dann können wir Scalar senden. Und das Interessante daran ist, dass diese zwei Send-Operationen ist, dass sie non-blocking sind. Weil warum müssen wir überhaupt auf die Antwort des anderen Prozesses warten? Weil sobald wir das gesendet haben, kann unser Programm weitermachen. Und bis das andere Programm das dann empfangen hat, naja, das ist dessen Problem. Auf der anderen Seite, wenn wir Dinge per Message lenden, mit lend oder lend-mute, also es ausleihen, dann ist das eben blocking. Genau, es gibt da keinen großen Unterschied zwischen den normalen und den mutable borrows, das ist eben Blocking und es gibt auch die Blocking-Scalar-Variante, aber die blockieren halt. So funktioniert das im Grundlegenden, aber es gibt noch mehr als nur, wie das funktionieren soll, weil wir müssen das Ganze natürlich auch noch implementieren. Und am allerersten müssen wir erst über den Tick-Timer reden, der ist nämlich das Wichtigste, über das man sich nachdenken muss, wenn man ein neues Betriebssystem schreibt. Wie wechselt man zwischen Prozessen hin und her und so weiter und so fort. Genau, also der Tick-Timer, der hat Ownership über den Hardware-Timer, also zum Beispiel der Sys-Tick auf einem ARM-Chip oder irgendwie einen besonderen Hardware-Timer, der da irgendwie auf eurem Chip existiert. Genau, also der Tick-Timer startet dann diesen Timer eben und daher bekommt auch der sogenannte Uptime-Count, also wie lange ist unser System schon an. Und dann kann man auch ein Interrupt einstellen, das immer gefeuert wird, wenn irgendwie ein bestimmter Timer abläuft. Und damit können wir den Scheduler implementieren. Und das ist interessant, weil das ist ein User-Space-Prozess. Aber dieser User-Space-Prozess implementiert praktisch Preemption. Also es gibt keinen Scheduler im Kernel, sondern es gibt nur diesen Prozess. Und das funktioniert eben in unserem System, weil er dem Kernel sagen kann, hör mal auf, diesen einen Prozess auszuführen und führe mal einen anderen aus. Das ist irgendwie ganz nett, ne? Und es stellt auch die Sleep-Funktion oder die M-Sleep-Funktion zur Verfügung. Wenn also dein Prozess für eine bestimmte Menge an Zeit schlafen will, dann sendest du eine Nachricht nach M-Sleep. So sieht das übrigens aus. Also so könnte Sleep dann beispielsweise aussehen. Duration ist hier eine Länge Zeit in Rust. Und um das jetzt auszuführen, verbinden wir uns mit dem Ticktime-Server. Und Ticktimer-Server sind auch zufällig genau 16 Characters, also passt das genau in unsere 128-Bit-ID. Das ist ganz nett. Und dann senden wir einen Scaler, aber wir senden ihn Blocking. Und mit Opcode 1. Und dann geben wir da die Millisekunden mit, die wir hier schlafen wollen. Und das wird dann zum Ticktimer-Server gesendet. Und der Ticktimer-Server macht dann mit dieser Nachricht nichts, aber er behält sie, solange bis diese Zeit halt vorbei ist. Und da das eben Blocking ist, sorgt das dafür, dass unser Prozess eben nicht weiterläuft, solange bis der Ticktimer auf diese Nachricht antwortet. Und das ist ein Beispiel dafür, wie man mit diesen Primitiven aus der Message Passing praktisch das gesamte Operating System darauf aufbauen kann.
Message Passing Primitives.
Genau, das ist irgendwie ganz schön. So funktioniert zum Beispiel auch Logging. Ich habe das Ding hier eben schon gezeigt. Damit kann man einen Buffer auf dem Stack erzeugen. Das korrespondiert praktisch zu einer Page. Wir können das einfach auf dem Page erstellen. Und dann können wir damit WriteLine-Daten reintun. Und wenn wir diesen Buffer jetzt haben, können wir den ganz einfach an den Log-Server geben. Der Log-Server ist leider nur 15 Charakter, deswegen müssen wir dieses Leerzeichen am Ende haben. Aber naja. Gut, also wir geben 1 mit für den Standard-Output und die Inhalte des Buffers. Und da der Buffer eben genau 4K, eine Page ist mit 4000 Bytes, müssen wir auch noch die Länge mitgeben, da wir selten diese gesamte Page im Ganzen ausgeben wollen. Und so funktioniert dann halt Printline. Gut. Wir haben diese beiden Beispiele genommen. Und die kommen aus der Standardbibliothek, aus der Standard Library. Also wir haben eine Standard Library. Alle paar Wochen bauen wir eine neue Rust-Version released und dann wird halt da unsere Standard Library irgendwie so mitgebaut und wir bauen diese ZIP-Datei dann und dann bekommt ihr eben eine Rust-Toolchain, die wir für euch bauen, für unser Betriebssystem. Genau, was kommt da also raus? Das bekommen wir. Wir sind jetzt ein Tier 3 Rust-Target. Wir haben das alles mit Stable Rust gemacht, also ohne Nightly Features. Wenn immer irgendetwas da stabilized werden sollte, dann haben wir mit dem Rust-Team gearbeitet, damit das eben stable wird. Weiterhin braucht ihr überhaupt keinen C-Compiler und auch keinen C-Linker. Es sei denn, ihr habt andere Crates, die natürlich einen C-Compiler brauchen. Also, wenn ihr das installiert, braucht ihr eigentlich nichts davon. Und wir haben praktisch die Rust-Semantik, die in der Hardware enforced werden. Also, wenn irgendwas schief läuft in eurem Rust-Prozess, dann wird die Hardware einen Fehler werfen und euer Prozess crasht. Aber ja, die Hardware sorgt ja dafür, dass ihr die Rust-Semantik einhaltet. Gut, vielen Dank. Und jetzt gibt es halt Zeus.
Also, stabiles Rust, wir haben keine Nightly Features drin. Das war eine gute Idee. Es ist einfach. Selbst jemand, der nur Hardware macht wie ich, kann das benutzen. Es ist sicher und wir haben eine Standardbibliothek. Und ich möchte sagen, das sind eine der ersten Codebases, die ich gesehen habe, die mit der Zeit immer lustiger wurde, sie zu maintainen. Also, Sobs, vielen Dank für die ganze Arbeit, die du reingesteckt hast. Vielen Dank, dass du das hier gebaut hast. Und jetzt hatten wir hier zwei Schritte. Wir haben jetzt ein Betriebssystem, das ein MMU braucht. Das heißt, wir können jetzt Zeus ausführen. Und sind wir jetzt schon komplett in MMU? Nein, leider noch nicht ganz. Wir haben leider ein weiteres Problem. FPGAs sind ziemlich teuer. Wir können das kaufen, aber es kostet $590. Das kostet etwa fünfmal so viel wie das Silikon, wenn man es einfach haben würde. Und auch dafür nur ein Fünftel der Power, der Prozessleistung. Und das ist einfach zu teuer. Also alle sagen, sie wollen Sicherheit, aber niemand will dafür bezahlen. Die einzigen, die das hier wirklich benutzen würden, dann brauchen wir einen wirklichen Custom-Chip, müssen das wirklich als Chip rausmachen, nicht als FPGA. Da gibt es aber ein paar Probleme. Das erste ist wirklich, ist es eine Blackbox. Ich gebe euch einen Chip, der ist in einem Package, ihr wisst nicht, was drinsteckt. Es ist wirklich einfach nur ein Haufen schwarzes Epoxy. Zweitens ist es auch eine bildliche Blackbox. Es gibt keine offenen ICs, es gibt keine offenen PDKs für die neueren Nodes, die neueren Prozesse. Und drittens ist es einfach sehr teuer, wenn man ein Tape-Out für 28 Nanometer Node, also einer der moderneren, machen möchte, kostet es mehrere Millionen Dollar. Gute Nachrichten. Erstens, ich hatte letztes Jahr einen Talk einem C3 gegeben über, wie man in die Blackbox reinsehen kann. Also die Methode heißt Iris, Infrarot in situ. Und damit kann man in Chips reinschauen, nachdem sie auf einem PCB aufgelötet wurden. Und hier könnt ihr sehen, dass wir verstörungsfrei den auf dem Motherboard befindlichen Chip einfach durchleuchten können. Das sind die Transistoren in dem Chip, die das Licht zurückspiegeln. Und ihr könnt also wirklich sehen, was darin passiert. Das hilft also wirklich, die erste Blackbox da zu überspringen. Ihr könnt also genau sehen, was darin passiert. Das ist ganz cool. Das zweite Problem, Offenheit. Es gibt Fortschritt in den letzten Jahren, aber wir sind noch an, was das im Open-Source-Silicon-Bereich angeht, sind wir noch ein paar Jahre weg, also von den aktuellen Prozessen. Momentan können wir noch keine ganzen Wafer bauen. Mit diesem Integrationslevel schaffen wir es, nur ein paar Kilobyte RAM auf den Chip zu kriegen, vielleicht ein paar Dutzend Megahertz Taktung und keinen ROM. Das ist noch nicht ganz genug für SUS. Und es sind wahrscheinlich wirklich noch mehrere Jahre, bis wir ein PDK haben, das in einem modernen Prozess laufen kann. Also eine Option ist, entweder warten wir einfach darauf, aber ich würde sagen, wir können uns das nicht eigentlich leisten. Wir können nicht darauf warten, dass es ein perfekt offenes Silikon gibt, denn jede Zeile Code, die heute auch für ARM geschrieben wird, ist eine Zeile Code, die ihr Monopol weiter stärkt. Was können wir also stattdessen tun? Wir könnten das Zeug einfach auf Cortex-M oder Cortex-A portieren. Dann unterstützen wir aber genau die Situation, die wir eigentlich vermeiden wollten. Also, wenn wir warten, macht es das nur schwieriger, später herauszukommen und wirklich offenes Silikon zu adoptieren, wenn es rauskommt. Was ich mich jetzt also frage, ist, was können wir jetzt tun, um das Momentum umzubewegen? Und wir können ein paar Dinge tun, zum Beispiel eine teiloffene RTL. Also RTL ist eine regressive Transfersprache, also Hardware beschrieben in Code, sowas wie Verilog oder VHDL. Hier ist ein Beispiel, wie so ein Code aussehen könnte, die Hardware beschreibt. Was wir als Open Source schreiben, können wir lizenzieren, wie wir wollen. Wir können offene Architekturen für unsere CPUs auswählen und wir können heute schon die Software bauen, die dann irgendwann auf einem komplett offenen Hardware-Stack laufen soll. Also wir haben jetzt schon Möglichkeiten. Das dritte Problem ist aber immer noch, es ist teuer. Also um eigenen Code zu bauen, das kostet etwa genau nichts, keinen Dollar, einen eigenen Chip zu bauen, immer noch Millionenbereich. Es könnte auch bis in die Milliarden hochgehen, wenn man es wirklich komplett offen haben will mit der Fab. Also sehr, sehr teuer. Wie schaffen wir diese Hürde? Bleibt dran. Ich habe eine Idee. Vielleicht können wir Open Source Cores als Anhalter auf kommerziellen Tapeouts mitfahren lassen. Und eine Idee, wie das aussehen könnte, ist, wenn wir an die Logikdichte in einem Small Node Chip aussieht. Hier haben wir einen 72 Nanometer Chip. Hier ist ein Foto vom Die und der untere Teil ist das ROM, ist etwa ein Drittel davon. Der allergrößte Teil ist RAM, ist ein bisschen analoger Kram in der oberen linken Ecke. Und dann gibt es die Logikbereich, das sind vielleicht 20% des Bereiches. Wenn ihr euch da ranzoomt, dann seht ihr, es ist gar nicht so dicht besiedelt. Also ihr seht da so ein paar kleine bunte Boxen, das ist die Logik, das graue Zeug, das ist einfach totes Silikon, das ist unbenutzt. Logik füllt einfach die verbleibenden Räume auf und es ist relativ spärlich verteilt, gerade bei den effizienteren Nodes. Also wenn ihr an typische SoC-Block-Diagramme denkt, wie hier zum Beispiel, es gibt einen Cortex-M, der sitzt da irgendwo drauf, der redet mit einem Bus über eine Bus-Fabric und dann liegen da die Peripheriegeräte, RAM und ROM dran. Und diese Bus-Fabric kann mehrere Kerne bedienen. Wäre die Frage, können wir da vielleicht einfach einen RISC-V Core mit dazu packen, statt dass es alles ARM ist? Ja, natürlich. Es gibt schon einen Chip, der genau das macht. Den könnt ihr kaufen. Und wenn ihr das analysiert, wie viel braucht es, um das zu tun? Na, diese Kerne sind einfach extrem klein. Dieser Chip hier, wenn ihr da vier Pico-RVs, RISC-V-CPUs draufpackt und eine VEX-RISC-V, sind es weniger als 2% der Silikonfläche. Es kostet nicht mehr im Tapeout. Die Logik ist relativ spärlich auch. Also das ganze Ding wird ein bisschen stärker komprimiert. Es wäre sogar noch Platz für mehr Logik, wenn ihr noch mehr findet, was ihr drauf tun könnt. Und es hat keine Lizenzkosten. Also es ist möglich, als Open Source das zu machen. Wir können die MMU haben, die wir heute schon haben wollen, die wir vorher nicht haben konnten. Okay, also das Anhalterprinzip ist theoretisch möglich, aber wer würde diesen Typen mitnehmen? Nun, es gibt eine Firma, Crossbar, die schon in diesem Bereich ins Open-Source-Land war. Und als sie angehalten haben und mich nach dem Weg gefragt, habe ich gesagt, hey, wie wäre es, wenn ich euch nicht den Weg beschreibe, sondern ein Stück um euch mitfahre? Ich habe eine kleine Firma gestartet, Bauchip, ich bin der Anhalter. Und das Ergebnis ist ein Chip, den ich Bauchip 1X nenne, ein teiloffener RTL-System-on-Chip für sicherheitskritische Anwendungen. Das heißt, dieser Chip ist einfach auf einem Crossbar-Tapeout mit dabei. Es gibt einen CPU-Kern, VEX RISC-V. mit MMU, der bei 350 MHz fährt, und 4 Pico-RV-Engines mit 700 MHz. Es hat 4 MB On-Chip ROM und 2 MB SRAM auf dem Chip. Es hat Kryptografiebeschleuniger, einen Zufallszahlengenerator, USB High-Speed, Kamera, I2C, SPI, serielle Ports und so weiter. Was man erwartet. Welche Teile sind geschlossen, welche sind offen? Alles, was rechnet. Also der Bauchip-Code natürlich, die RISC-Cores sind offen, der Bio-Accelerator ist offen, der Crossbar ist auch, also Crossbar haben sich auch dazu verpflichtet, den Code offen zu legen, zum Beispiel die kryptografischen Beschleuniger, IO-Interfaces und der ganze Glue-Code, der das zusammenhält, die ganze Firmware ist offen. Was ist nicht offen? Alles, was nicht oder nicht, also nicht rechnen kann oder soll. Das ist einmal der Cortex-Chip, das ist komplett gefusedes Silikon. Die genauen Details der Memory-Module, wie die getestet werden und so, ist nicht offen. Die Bus-Frameworks an sich, AXIA, HB, APB, die liefern nur Daten aus, die sollten nichts verändern, die sind nicht offen. Und die analogen Blöcke, also PLL, LDO, ADC und so, die sind auch nicht offen. Aber alles, was irgendwie die Daten anfasst und die Daten verändern soll, da könnt ihr reinsehen, ihr könnt genau sehen, was drin passiert. Und was dazwischen ist, da haben wir noch ein bisschen mehr zu tun, bevor es komplett offen ist. Aber es ist noch nicht perfekt. Aber es ist perfekt, um SUSE auf RISC-V zu behalten. Und wenn wir jetzt die RTL haben, was können wir damit machen? Eine der coolen Sachen ist, du kannst sehr, sehr cool debuggen. Mit Verilator zum Beispiel hier God Mode Debugging. Ihr könnt einfach einen Simulator starten, ihr könnt den Code simulieren, ihr könnt den kompletten Zustand der CPU sehen, inklusive aller Registerwerte, was die CPU tut, wie der Branch Predictor funktioniert und wie der Status ist. Das kann man jetzt einfach alles sehen, ihr könnt in der Zeit vor- und zurückreisen. Ich habe das erweitert, das heißt GTK Wave, ihr könnt einfach darüber hovern mit der Maus und es wird die zugehörige Zeile Assembly Code hervorgehoben. Das ist ziemlich cool. Also könnt ihr Probleme finden. Ihr könnt damit nachweisen, dass euer Code in konstanter Zeit läuft. Das ist eine Routine, die Kryptographie macht und hiermit kann ich halt genau beweisen, dass die beiden möglichen Branches in der gleichen Zeit laufen. Das heißt, man kann nicht anhand Timing-Attacken herausfinden, was da passiert. Die Sachen sind auf den Cycle genau, laufen in konstanter Zeit. Als eine kleine Sidequest habe ich dann auch versucht, I.O. open zu halten. Ihr habt vielleicht den Raspberry Pi PIO Blob gehört. Der ist ziemlich cool, aber leider patentiert. Das heißt, ihr könnt diesen ganzen Open-Source-Kram zwar schreiben, aber niemand anders kann das implementieren. Raspberry Pi hat das Monopol auf PIOs. Also ich kann keinen auf meinen Chip machen, also habe ich etwas gefunden, was ich BIO, BAO-IO, Protokoll-Emulator nenne. Der kann alles, alle Protokolle emulieren, die weniger als 25 MHz schnell sind. Das heißt, sowas wie kann, es ist Open-Source und es ist ohne Patente. Es sind 4 Pico-RP-Cores, die können einzeln laufen, sie haben FIFOs untereinander und sie können auch mit der Hardware reden. Das heißt, kurz gesagt, die 4 Pico-RV-Cores, von denen ihr hier zwei seht, die können RV32 EMC, also sind mit bestehenden Tools kompatibel, können das nur was programmieren. Und mit den I-I-Instruktionsset sind nur die unteren 16 Register existieren, die oberen 16 sind nicht belegt. Das heißt, ihr könnt die oberen 16 einfach nehmen und die mappen auf, was ihr wollt, auf FIFOs, auf GPIO. Also wenn ihr ein GPIO toggeln wollt, dann nehmt ihr einfach X1 auf X21. Das ist ein Architekturregister, ein GPIO-Register. Die Semantik ist einfach nur Load and Store. Und ihr könnt blocken, wenn der Bus busy ist. Das ist also ein bisschen jittery in der Zeit, weil ihr verschiedene Register hin und her bewegen müsst. Das ist also genau definiert, was da passieren muss. Also ihr könnt bis auf den Cycle genau sehen könnt, sagen, wie der GPIO funktionieren soll. Die vier Kerne reden miteinander über die FIFOs miteinander. Wenn ich also eine Nachricht in einen anderen Core schreiben will, dann mache ich einfach einen Move auf eine der FIFO-Register. Dann blockt es so lange, bis der FIFO leer ist, also bis der andere Core das hat. Wenn ich eine Nachricht empfangen will, dann lese ich von einem FIFO. Jetzt habe ich also drei Cores. Ich möchte, dass diese drei Cores alle mit dem vierten Kern im Eintakt arbeiten, dann können die also einfach alle lesen und der vierte schickt eine Nachricht rein und dann werden alle vier plötzlich unlocked und laufen im selben Takt. Und damit kann man Events an externe Clockquellen, externe Taktung synchronisieren, also an beliebige Werte snappen, man sucht sich einfach ein Quantum aus. Das heißt, wir haben 4 Kilobyte Core-privaten Code und Data RAM. Das ist relativ zukunftssicher, es ist komplett Open Source. Die URL steht unten, ihr könnt es selbst bauen in eure FPGAs. Viel Spaß damit, Viel Spaß mit BIO. Danke, danke. Und wenn wir das alles zusammenpacken, hier ist ein Teil offener RTL System on Chip, den man auch gut inspizieren kann. Das ist der Chip hier oben, er ist auf einem Board drauf und so sieht er aus, wenn ihr es unter Iris packt, unter Infrarotinspektion. Also ihr könnt es wirklich ordentlich verfolgen. Er ist dafür gebaut, dass das SUS aus RISC-V ausgeführt wird. Und damit wird dieser letzte Machtkreislauf hier auch aufgebrochen, um auf diesen günstigen Embedded Devices auch Sicherheit kriegen zu können. Ihr habt jetzt also eine CPU, die MMU hat, ihr habt ein Betriebssystem, SUS, das eine MMU braucht. Und was wir jetzt noch brauchen, da brauchen wir eure Hilfe, ist, dass der Markt, also um zu zeigen, dass der Markt tatsächlich diese Betriebssysteme mit Speichersicherheit auch hat. Also um diesen Kreislauf endgültig aufzubrechen, wir haben ein paar kostenlose Dashboards hier. Die sind bei der Failover Flow Assembly verfügbar, solange wir noch welche da haben. Im Frühjahr 2026 wird es einen größeren Batch davon geben. Wenn ihr diesen QR-Code scannt, dann findet ihr einen Discord, wo ihr uns fragen könnt. Wir haben wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel Zeit für Fragen hier. Ansonsten findet uns einfach bei der Failover Flow Assembly oder kontaktiert uns auf den Socials für weitere Informationen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Thank you very much. Bonnie and Zobs. So, we're lucky you have you here. You said already you're in the failover flow.
Ja, super, dass ihr hier seid. Ihr habt schon gesagt, ihr seid in der Failover Flow Assembly. Leute können euch dort Fragen stellen. Und wir haben eine Frage aus dem Internet hier. Ja, also Logging ist ja etwas, das ihr offen tut. Kommt es mir relativ teuer vor, die Ownership, den Besitzer der Seiten jedes Mal zu ändern? Und der Server auf der empfangenen Seite muss die Seiten dann ja auch wieder anmappen. Wie macht euer Hardware-Design das? Wie kommt denn die Performance-Cost?
Tatsächlich ist es gar nicht so schlimm. Es dauert nur ein paar Zyklen, um das Stage-Table durchzulaufen und den TLB zu füllen. Es gibt ganz viele andere Sachen, die da irgendwie deutlich teurer sind. Also, wenn man das benchmarkt, haben wir das akzeptabel gefunden. Es gibt auch einen TLB-Cache, der auf dem Chip ist und der das weniger teuer macht, als es sonst normalerweise wäre.
Danke sehr. Ihr sagtet, ihr seid für weitere Fragen noch verfügbar. Haben wir noch eine Frage aus dem Internet? Ja, die Frage ist, was denkt ihr über den RISC-V Cherry für Hardware und erzeugende Speichersicherheit?
Ja, also ich selber bin ein großer Fan von Capabilities und gedeckten Pointers. Ich mag das. Das war ein Teil meiner Doktorarbeit tatsächlich. Ich glaube, das muss aber noch ein bisschen reifen, bevor wir anfangen, das verwenden zu können und alles sich darauf praktisch neu fokussiert. Wir wollten jetzt einen Chip haben, den man jetzt verwenden kann, anstatt darauf zu warten, dass das alles sich noch entwickelt. Und darum ging es bei uns in unserem Projekt. Wir haben eine Standard-Library gebaut mit Stable Rust, Dinge, die einfach sind, sodass man das anfängt zu verwenden. Also ja, coole Sachen, tolle Sachen, aber wir wollten es einfach halten und zugänglich. Und das Tolle daran, dass wir eine Standard Library haben, die wir am Laufen halten, ist, dass sowas wie Pointer Provenance zum Beispiel ist Teil von Rust und wird in die Standard-Bibliothek eingebaut. Und wir sehen, dass wir unsere Implementierung darauf, also dass wir mit unserer Implementierung am Ball bleiben müssen, bedeutet, dass wir solche Dinge in der Zukunft unterstützen müssen und dass wir das auch in Zukunft unterstützen können, wenn Cherry jetzt irgendwie kommt.
Vielen Dank. Wir sind leider jetzt am Ende der Zeit angekommen. Bitte gebt noch eine Runde Applaus für Bunny und Sobs.